Ja, wir haben uns ja in der letzten Zeit Gedanken darüber gemacht, über die Sohnschaft. Dass Gott uns als Menschen zu diesen Söhnen und Töchtern gerufen hat und sich wünscht, dass wir als Söhne und Töchter ihn als den Vater nicht nur erkennen, sondern auch repräsentieren. Und wir haben verschiedene so Charaktereigenschaften von dieser Sohnschaft miteinander angeschaut und entdeckt. Und ich möchte euch jetzt gerade fragen, kommt noch mal etwas in Sinn? Was ist ein Markenzeichen oder eine Beschreibung oder eine Bedingung oder wie soll ich das sagen, für so einen Sohn? Also, oder was ist für eine Definition, die es in der Bibel gibt? Was macht das aus, dass jemand kann als ein Sohn von Gott beschrieben werden? Im Neuen Testament verschiedene so Definitionen, wo es nachher heisst, die das und das machen oder das und das haben oder das und das sind, sind Söhne Gottes.
Das ist
eine
Berechtigung.
Ja, das ist nachher ein Volk, genau. Also ein Erbe, ein Sohn ist ein Erbe, ein mündiger Sohn ist ein Erbe, das ist richtig, ja. Also der hat das Anrecht, eben den ganzen Reichtum, der im Himmel ist, können zu empfangen. Das ist dann eigentlich eine Auswirkung. Mhm. Das ist gut. Das kommt noch neu Sinn.
Im Geist neu geboren.
Mhm. Die, die vom Geist neu geboren sind, die sind zuerst mal Kinder Gottes, heisst es. Ja, da haben wir gemerkt, da gibt es einen gewissen Unterschied. Der Paulus redet von Säuglingen, Geistlichen, die eben noch die geistliche Milch brauchen. Er redet nachher auch von Kindern von Gott, ein bisschen grösseren, und dann eben dem Schluss von Söhnen und Töchtern, die etwas von der Reife, von dem Erwachsenwerden im Geist zum Ausdruck bringt. Mhm. Was noch?
Ja, die, die Gottes Willen tun, sind Söhne von Gott.
Genau, ja, die, die den Willen von Gott tun. Das setzt natürlich eine gewisse Bedingung voraus. Wie kann man den Willen von Gott erkennen?
Wenn man ihn kennt, eine Beziehung.
Ja, man muss ihn kennen, man muss eine Beziehung haben, man muss ja hören, was er eigentlich will. Man muss das wissen, was sein Willen ist, das kann man ja nicht tun. Ich denke, das ist heute ein bisschen das Thema vor Predigt. Aber ich will gleich noch schnell ein paar Sachen, die wir schon angeschaut haben, noch einmal ganz kurz antippen, dass wir es noch mal so ein bisschen präsent haben. Die, die vom Heiligen Geist geleitet sind, heisst es, sind Söhne von Gott. Also, die vom Heiligen Geist sich leiten. Söhne sind ja die, die diese Waisenmentalität haben abgelehnt. Wir haben gesehen, durch den Adam und durch das Erbe vom Adam, durch den Sündenfall, haben wir alle die Vaterschaft zu Gott eigentlich verloren. Und haben durch das eine Waisenmentalität bekommen, ob wir wollen oder nicht. Das ist einfach so, das ist bei allen Leuten so. Das ist nicht eine Wertung. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind, wir wissen nicht mehr, was uns wertvoll macht. Wir haben Tendenz, andere falsche Sachen in den Vordergrund zu rücken, für uns selber Wert und Identität zu geben. Und das ist die Waisenmentalität, wenn ich probiere, durch meine Leistung Anerkennung zu bekommen. Oder durch mein Schönsein, oder mein Jungsein, oder mein Erfolgreichsein, mein Sportlichsein. Oder sonst irgendwelche äußerliche Sachen. Also, Sohnschaft bedeutet, ich habe die Identität als Erbe, wie es Margrit schon gesagt hat, empfangen, ich weiss, wer ich bin. Und ich bin nicht mehr in diesem Stress, irgendjemandem irgendetwas müssen zu beweisen. Ich muss mir auch nicht Liebe verdienen. Das ist auch so eine weise Mentalität. Irgendetwas zu machen, aufzufallen, das mit der anderen gern hat. Dass sie Anerkennung, Wertschätzung bekommen. All das haben wir von Gott empfangen. Und darum ist es genau wie Kathrin vorher gesagt hat, können wir in diesem Frieden innen, in dieser Ruhe innen sein. Da gibt es noch eine Ruhe für das Volk Gottes, heisst es im Hebräerbrief. Und das ist genau das. Solange wir noch triebene sind, unruhig sind, gehetzte sind von irgendetwas, sei es von Umständen, sei es von uns selber, von unseren eigenen Vorstellungen, Wünschen, wie es eben sollte sein, sind wir noch nicht in dieser Ruhe, in diesem Frieden angekommen. Wir haben ja gesehen, die Schöpfung reagiert auf die Söhne von Gott. Mögt ihr euch erinnern? Also die Natur. Das Paradebeispiel in allem ist natürlich immer Jesus Christus, der Sohn von Gott. Er war uns das Beispiel gewesen, wie man Sohnschaft lebt. Und wo er hergekommen ist, hat die Schöpfung reagiert. Der Sturm ist gestillt worden, Kranke sind gesund worden, Dämonenbesessene sind geheilt worden. Die Schöpfung hat reagiert und wir haben gesehen, es sind noch andere. Wenn man so in die ganze Bibel schaut, wo die Schöpfung reagiert. So schon im Alten Testament. Bei Mose war es ganz eindrücklich gewesen. Aber auch bei Josua, bei Elia, Elisa haben wir solche Sachen gesehen. Nachher haben wir noch weitere Charaktereigenschaften gesehen, die Sohnschaft ausmacht. Und das hat etwas mit dem zu tun, was Daniel vorher gesagt hat. Das ist die Angesicht-zu-Angesicht-Begegnung mit Gott. Oder was Zara gesagt hat. Den Vater kennen. Da haben wir ein bisschen das Beispiel angeschaut vom Jakob, wie er da gerungen hat mit dem Mann am Jabok. Das ist im 1. Mose 32, im Vers 31, was nachher heisst, Jakob nannte die Stätte Pnuel, was heisst Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Es hat etwas mit Ehrfurcht zu tun, was da drin vorkommt. Und die Leute haben gewusst, wenn sie den heiligen Gott sehen, von Angesicht, das überlebst du gar nicht. Das ist so eine gewaltige Ausstrahlung, eine Heiligkeit. Das überlebe ich als unheiliger Mensch gar nicht. Und der Jakob ist hier ganz aus dem Häuschen und sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und hat es überlebt. Auch bei Mose haben wir solche Erlebnisse im 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Und da haben wir die Angesicht-zu-Angesicht-Begegnung. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von dieser Sohnschaft. Und wenn wir eben so ein bisschen die verschiedenen Bilder anschauen, im Alten Testament schon, wie Gott mit den Menschen geredet hat, wie er mit ihnen Beziehung gelebt hat, wie er als Vater sich seinen Söhnen und Töchtern offenbart hat. Da sehen wir, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Das fängt ganz am Anfang an bei Adam und Eva, wo wir hören, dass Gott in der Kühle vom Abend in den Garten ist gekommen und mit ihnen Gemeinschaft hat gehabt. Von Herz zu Herz mit ihnen kommuniziert hat. Und eben, irgendwann ist sie nicht mehr da gewesen. Und Gott fragt, wo bist du, Adam? Und der Adam ist sich verstecken, weil er von dieser Frucht gegessen hat. Bei Noah haben wir das Beispiel. Der Noah hat die Stimme von Gott gehört, das Reden von Gott gehört, hat auf das Reden von Gott reagiert, hat das gemacht, was Gott gesagt hat, hat ihm die gewaltige Arche gebaut und hat durch das nicht nur sich und seine Familie, sondern auch die Tiere von dieser Sintflut gerettet. Wir haben es beim David gesehen, Joshua und natürlich eben bei Jesus, wo nachher das Bild von diesem Sohn eigentlich in einer vollkommenen Art uns vorgelebt hat. Im Alten Testament haben wir immer wieder so Schatten, so Vorbilder, Ahnungen, wo es schon wie mal so ein bisschen aufleuchtet, wie es Gott eigentlich gemeint hätte. Aber es bleibt wie noch ein Schatten. Es ist noch nicht das Eigentliche, aber in Christus ist nachher das Eigentliche gekommen, Johannes 5, Vers 18 und 19 lesen wir nachher. Ich lese da schon ab Vers 16, ist der ganze Vers. Von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Doch Jesus entgegnete ihnen: Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Danach versuchten sie erst recht, ihn zu töten, hatte er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Daraufhin erwiderte Jesus: Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Er wird von den Toten auferwecken und lebendig machen, wenn er will, genau wie der Vater. Dann geht es da weiter. Also das ist ja eigentlich der Skandal gewesen, wenn man so will. Da, wo Jesus Gott als sein Vater beschreibt und somit eigentlich das ursprüngliche Bild, das Gott der Menschheit hat wollen geben, nämlich in einer Sohnschaft zieht zu diesem Gott und dass er Vater kann sein, wo er das ausdrückt. Gott ist mein Vater. Das löst in der religiösen Szene so viel Widerspruch aus, so viel Gegnerschaft aus, dass sie ihn gerade töten. Das tönt für die damaligen Juden wie Gotteslästerung. Der macht sich ja mit dem Gott gleich. Der stellt sich wie auf die gleiche Ebene wie Gott. Was ja nicht ganz stimmt, wenn wir nachher weiterlesen. Er stellt sich nämlich unter Gott in allem. Er sagt: Ich tue in allem nur das, was ich Gott, den Vater im Himmel, sehe, tue. Ich tue gar nichts von mir aus. Ich habe nicht ein eigenes Programm, ich habe nicht eine eigene Agenda. Ich habe nicht noch meine eigenen tollen Ideen, die Gott noch darf segnen. Sondern ich tue das, was ich vom Vater im Himmel her sehe, was ich von ihm her höre, was er vorbereitet hat. Der Paulus hat es so ausgedrückt: Wir sollen wandeln in diesen Werk, wo Gott für uns vorbereitet hat. Da gibt es Werk für die, wo Gott vorbereitet hat. Das Einzige, was du machen musst, ist herausfinden, welches sind die Werke, die er für dich vorbereitet hat. Und dann kannst du dort drinnen gehen und staunen, wie übernatürlich nachher auch dein Leben gesegnet und geführt werden kann. Wir gehen in 1. Korinther 15, Vers 45. Weil Jesus hat nämlich die Sohnschaft nicht nur einfach selber gelebt, sondern hat uns jetzt die Möglichkeit gegeben, eben durch ihn zu Söhnen und Töchtern von diesem Vater zu werden. Und das ist nochmal, die Gegenüberstellung drin vom Adam, von dem ersten Sohn, und von Christus, dem zweiten Sohn. 1. Korinther 15, ab Vers 45. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche. Danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Also hier werden jetzt die beiden Söhne gegenübergestellt. Der erste Mensch, der erste Sohn, den Gott geschaffen hat, der Adam, der von Erde gemacht wurde. Aus dem natürlichen, aus der natürlichen Substanz. Und der erste Adam ist gefallen, das wissen wir, der ist durch die Sünde von Gott weggefallen. Und darum hat Gott eine Lösung geschaffen, schon von Anfang an, hat er einen Plan gehabt, wie er die Menschen wieder zurückführen kann in das ursprüngliche Bild, in die ursprüngliche Absicht. Er hat den zweiten Sohn, den zweiten Adam, wie sie heisst, Christus geschickt. Und der ist nicht von Erde gekommen, sondern der ist eben vom Himmel gekommen. Und dort hat er aber die Erde berührt. Er ist der Gottessohn und er ist der Menschensohn. Er ist beides. Und hat sündlos gelebt und hat durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha können die Erlösung bewirken, können bewirken, dass der Fluch von der Sünde, der Fluch vom Tod, hat können gebrochen werden und wir durch ihn, durch das neue Zugang haben zum Leben, zum ewigen Leben. Und wenn wir da im Epheserbrief nachher lesen, was das für uns nachher für eine Auswirkung hat, das ist wirklich gewaltig. Epheser 1, ab Vers 3 lese ich. Geistlicher Segen ist es da nachher überschrieben. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Söhne und Töchter aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so dass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist eine Gewaltig, was da drin steht. Das kann man gar nicht alles irgendwie fassen. Ich könnte da gar nicht über das jetzt alles predigen, sonst würde das Rahmen von diesem Gottesdienst bei weitem sprengen. Gott hat von Anfang an den Plan gehabt, uns wieder in die Sohnschaft zurückzuführen. Von Anfang an. Das ist nicht Er hat schon, als er die Menschen geschaffen hat, gewusst, dass die Option von der Sünde da ist. Die Möglichkeit von ihm wegzugehen. Und er hat das bewusst so gemacht. Er hat nicht wollen, dass wir Menschen einfach so wie Roboter sind, die einfach nach dem Willen von Gott müssen funktionieren, sondern er hat sich danach gesehen, dass das Volk freiwillig ihn anbetet, freiwillig ihn sucht, ihn ehrt, ihm nachfolgt, auf ihn lässt. Und nur aus dieser Freiwilligkeit aus, und freiwillig heisst, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Du kannst ja wählen, ohne den Gott zu leben. Du kannst ja wählen, nicht auf ihn zu hören, eigene Wege zu gehen. Gott hat dem Menschen diese Wahlmöglichkeit gegeben und hat darum auch gewusst, dass der Mensch sehr wahrscheinlich diese Möglichkeit auch irgendwann wieder wählen und hat darum schon von Anfang an einen Ausweg beschlossen. Das ist interessant, dass es da heisst, oder? Das ist von Anfang an schon, bevor alles erschaffen wurde, schon vor Erschaffung der Welt, hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Söhne und Töchter aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Also da sehen wir den Plan von Gott. Die Idee von Gott ist von Anfang an da gewesen. Das ist also nicht irgendeine Panne, die passiert ist. Und jetzt hat sich Gott müssen, jetzt ist das irgendwie mit diesen Menschen völlig entgleist. Was machen wir eigentlich jetzt nur? Jetzt müssen wir uns irgendetwas einfallen, wie wir die wieder zurückholen können. Hat irgendjemand eine gute Idee? Nein, es war von Anfang an schon so geplant. Gott hat von Anfang an den Mensch als die Söhne und Töchter von sich gemeint. Und hat von Anfang an gedacht, die sollten ohne Schuld sein, ohne die Verdammnis, ohne das Gefühl, ich länge nicht, ich genüge nicht, ich bin vielleicht zu wenig für den Gott. Und hat darum von Anfang an auch den Erlösungsplan in seinem Herz gehabt. Und darum, jetzt noch ein bisschen weiter runter, in Vers 9, so hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Also wir haben die Möglichkeit, Gottes Willen zu erkennen und zu wissen, was sein Plan ist. Nicht nur im Allgemeinen so, sondern auch ganz im Speziellen, im Persönlichen. Es ist ein Kennzeichen von der Sohnschaft, dass wir die Stimme von Gott hören. Es ist interessant, wir haben vorher kurz die alttestamentlichen Personen angeschaut, die so eine Angesicht-zu-Angesicht-Begegnung hatten, oder die Schöpfung auf sie reagiert hat, die gehört haben, was Gott sagt. Und beim David ist das ganz interessanter. Beim David lesen wir über 10 Mal und er befragte den Herrn. Und er befragte den Herrn. Zum Beispiel ist 1. Samuel 23, Vers 4. Da fragte David den Herrn ein zweites Mal. Und wieder antwortete er, geh hinab nach Keila, ich werde dir helfen, die Philister zu besiegen. Vers 12, wieder fragte David, werden die Einwohner von Keila mich und meine Männer tatsächlich an Saul ausliefern? Und der Herr antwortete, ja, sie werden euch ausliefern. Also spüren wir, da ist ein ständiger Dialog. Der David hat nichts gemacht, ohne vorher den Herr zu fragen. Sollen wir da in die Schlacht ziehen? Sollen wir da nachgehen? Sollen wir hier? Sollen wir da? In allen Situationen lesen wir immer wieder, dass David der Herr gefragt hat. Das ist jetzt nur die Formulierung, die ich im Computer gesucht habe. Befragte den Herrn. Das können wir noch ganz häufig an andere Stellen, wo sagt, er hat betet zum Herrn. Und Gott hat ihn gehört und hat ihm Antwort gegeben. Es ist ein Dialog. Ein Vater redet mit seinem Sohn. Ein Sohn redet mit seinem Vater. Das ist ein Zwiegespräch, eine Herzenskommunikation, die hier stattfindet, wo etwas davon ausdrückt, dass eben etwas von dieser Sohnschaft zur Reife gekommen ist. Es ist kein kleines Baby mehr da. Es ist so das Kleinste, was wir haben im Moment. Also ich so natürlich schon auf der Welt ist mehr. Die Melea. Der Louis ist ja da. Hinge, hä? Eben, der Louis, der kann noch nicht wirklich reden, oder? Der, oder wie ist das? So vielleicht, Papa bringt der Herr, Mama. So, kommt gerade so. Eben, die kleinen Babys. Die können noch nicht eine Kommunikation mit dir führen. Die können schon kommunizieren. Ich sage nicht, dass sie nicht ihre Bedürfnisse anmelden können. Die schreien einfach. Das ist ihre Art, wie sie ihr Bedürfnis anmelden. Und dann musst du als Eltern herausfinden, was es jetzt könnte sein. Hat es ein bisschen Hunger? Hat es die Windeln voll? Hat es irgendwo ein Bobo? Du weisst es nicht. Es tönt immer genau gleich. Die Eltern können das bestätigen. Irgendwie so mit der Zeit gehört man es dann auch manchmal ein bisschen raus. Ist jetzt mehr so ein Hungerschreien? Oder ist es ein Windeln voll Schreien? Oder ist es sonst irgendetwas, das weh tut? Oder einfach eine ganz allgemeine Unzufriedenheit? Oder einfach eine Laune? Es schreit einfach immer. Das ist Kommunikation von einem Baby. Und die Eltern reden natürlich auch mit dem Kind. Aber es gibt nicht wirklich Antwort. Also es ist zwar wichtig, dass man mit dem Kind redet, aber es noch nicht Antwort geben kann. Es ist eben die Stimme vom Vater, die Stimme von der Mutter, dass es vertraut wird mit der Stimme. Das tut das Kind noch sehr beruhigen. Die Stimme von den Eltern, es ist ihnen, gibt ihm Vertrauen, gibt ihm Geborgenheit. Aber es ist noch nicht wirklich so eine Kommunikation, wo man jetzt könnte sagen, da ist eben ein Sohn, der auf seinen Vater hört und nachher das so macht, was er sagt. Das wäre dann nachher Phase 2, gell, Danu? Das kommt jetzt dann. Wenn dann nachher die Kinder lernen zu hören und wenn sie verstehen, was eigentlich der Papa und Mama sagen und nachher gerade genau das Gegenteil machen. Ja, mal in einem Buch, so in einem Erziehungsbuch gelesen, man sollte eben den Kindern nicht sagen, was sie nicht sollen machen. Weil das nicht, das hören sie gar nicht. Sie hören nachher nur das, was sie eben nicht sollen machen. Und dann machen sie es gerade. Es bringt sie sogar noch auf die Idee. Oder wenn das kleine Kind auf dem Velo fährt und dann fahrt ihr nicht in die Glocke da vorne und platscht schon drin. Was auf da vorne ist, dann zu und packst schon den Zaun hin. Also nicht sagen, was sie nicht sollen machen, sondern was sie sollen machen. Fahr auf der Straße, fahr geradeaus, das ist schier. Aber eben, es geht nicht um das, es geht mehr darum, dass ihr merkt, eine Kommunikation zwischen Sohn und Vater, zwischen Tochter und Mutter, ist etwas, das muss gelehrt werden. Das ist etwas, das muss kultiviert werden. Und wenn die Kinder ein bisschen grösser sind, dann findet eigentlich die Kommunikation auf einer ganz normalen und guten Ebene statt. Das Problem ist dann nachher eben nur noch das vom Folgen. Wie wir auf Berndeutsch sagen. Auf Hochdeutsch heisst es ja gehorchen. Und gehorchen, das kommt vom Horchen. Gell? Gehorchen. Du musst zuerst horchen, also hören, dass du kannst gehorchen, dass du kannst folgen. Du musst zuerst etwas gehört haben. Du musst verstanden haben, was gesagt ist, dass du nachher kannst folgen. Und dort kommt dann unser Herz ins Spiel. Dort geht es nachher nicht mehr darum, ist jetzt das Kind noch zu klein, dass es nicht kommunizieren kann, hat es dich nicht verstanden, akustisch, irgendwie, sondern es geht dann ums Herz. Und das ist dann ein ganz langer Weg, wo Eltern durchgehen und man sagt dem auch Erziehung, Disziplinierung, das ist ein kleines in kultureller Zusammenhang manchmal so ein bisschen negativ belastet, so Disziplin, das ist immer so eine Härte und du musst und so, aber im Englischen heisst Discipleship heisst Jüngerschaft. Ja? Also heisst Jüngerschaft Hey, das ist einfach nichts anderes als eben ein Erziehungsprozess, wo du lernst, in deinem geistlichen Leben auf die Stimme von Gott zu hören und dieser Stimme gehorsam zu sein. Wie manchmal haben wir etwas gehört von Gott und haben es nicht gemacht. Ja? Das haben das schon alle mal erlebt. Also wenn jetzt nicht alle nicken, dann müsst ihr dafür auch predigen. Das ist ganz normal. Also wir haben eigentlich gewusst, was man hätte sollen. Wir hätten gespürt, was dran wäre gewesen. Wir hätten den Impuls gehabt vom Heiligen Geist, wo die vorbereiteten Werke vom Herr wären gewesen. Aber wir haben gerade nicht mögen. Das sind plötzlich tausend Ausreden, die du da in deinem Kopf drin hast, warum jetzt gerade ich, und jetzt hätte ich doch mein Feierabend zu gut, und jetzt könnte doch mal jemand anders, und was denken die Leute, die blamieren mich ja da, weil es nachher nicht so rauskommt, und. Kennen wir, oder? Und dann plötzlich die Menschenfurcht kommt, und die Unsicherheit, ist jetzt das Gott echt wirklich gewesen, oder meinen ich jetzt das nur? Und plötzlich ist die Chance für mich. Und es ist nicht durch. Und du kannst es nicht mehr nachholen. Das heißt, der Gott gibt zum Glück aber schon noch weitere Chancen. Und das ist der Prozess, den wir eben von diesen Kindern, die die Stimme durchaus hören, aber vom Herz her manchmal uns nicht darauf einlassen oder eben eigene Gedanken haben, der Prozess von diesen Kindern zu diesen reifen, mündigen Söhnen und Töchtern zu werden, die die Stimme von Gott nicht nur hören, sondern sie auch tun. Wo sich selber abgestorben sind. Ihren eigenen Ambitionen, eigenen Wünschen, eigenen Vorstellungen, wie es jetzt sollte sein, müsste sein. Und einfach sagen, mir geschehe nach deinem Wort. So wie eine Maria dann gesagt hat, oder der Engel ihr gesagt hat, du wirst dann den Messias gebären. Sie sagt, mir geschehe, wie du das möchtest. Jesus hat die Prüfung auch gehabt im Garten Gethsemane, wo er gerungen hat mit seinem Vater im Himmel und gesagt hat, der Kelch, der Leidenskelch an mir könnte vorbeigehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deine. Also selbst dort, wo er dem Tod ins Auge geschaut hat, ist Jesus treu gewesen und hat gesagt, nicht mein Wille soll jetzt da geschehen, sondern deine Vater im Himmel. Und so ist er den Weg gegangen. Also David hat der Herr immer wieder befragt und Gott hat ihm immer wieder wegweisend Antwort gegeben und das hat der David als Sohn ausgezeichnet. Zu einem Mann nach dem Herzen von Gott gemacht. Beim Josua lesen wir 35 Mal den Satz, da sprach der Herr zu Josua. Also nur die Formulierung, eben, alle anderen, was es ja noch irgendwie heisst, dass Gott sich irgendwie offenbart hat. Und Josua war der Nachfolger von Mose, der das Volk in das verheißene Land geführt hat. Beispiel ist Josua 1, Vers 1, ganz am Anfang vom Josua-Buch, nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Also Gott rettet. Gott offenbart sich, teilt sich mit und gibt Anweisungen und reife Söhne und Töchter nehmen das an und setzen es um. Denkt ihr, wie manchmal heisst es, da sprach der Herr zu Mose? Manchmal heisst es das in der Bibel. Also im Josua war es 35 Mal, einfach nur diese Formulierung habe ich eingegeben. Da sprach der Herr zu Mose. Wie manchmal steht euch das? 100 Mal ist geboten, wer wieder mehr? 150. Das ist noch mehr. 228 Mal steht die Formulierung, da sprach der Herr zu Mose. Muss ich mal vorstellen. Nur so viele Menschen ist einfach erwähnt. Und wir haben vorher gehört, oder? Der Mose hat gesagt, er hätte von Gott zu Angesicht, von Angesicht zu Angesicht, kommt wie mit einem Freund. Oder warum hat Gott die Männer dieser Welt brauchen können? Nicht, weil das so tolle Sieben-Siechen waren.
die tolle Ausbildungen gehabt, super Diplom und immer die Besten waren, sondern weil sie gelernt haben, die Stimme von Gott zu hören, dieser Stimme zu vertrauen und das, was Gott sagt, zu tun. Und was haben die für Widerstände müssen durchkatschen? Der Mose muss ehrlich gesagt sagen, ich beneide den ja nicht, oder? Jedes Mal, wenn er irgendetwas gehört hat von Gott und das ist kann sagen, das Volk wieder gemault und ausgerüft und wollte wieder vorlaufen, hat irgendwelche eigene Wege wollen gehen. Es ist schlimm, oder? Und darum, es ist nicht so einfach, der Wille von Gott zu tun, treu zu sein, gehorsam zu sein, weil das löst Widerstand aus. Wir haben es vorher bei Jesus gesehen. Mordplan löst das aus. Wenn du einfach nur den Willen von Gott willst tun. Weil da steht das ganze religiöse System steht gegen dich auf. Die Welt steht gegen dich auf. Satan steht gegen dich auf. Weil wenn irgendetwas muss gekillt werden auf dieser Erde, dann ist es, dass Menschen entdecken, dass sie eigentlich zu diesen Söhnen und Töchtern berufen werden und das Erbe könnten in Anspruch nehmen. Wisst ihr, was passiert, wenn wir das entdecken? Dann bricht das Reich von Gott in Macht und Herrlichkeit in die Erde hinein. Und da gibt es Mächte und Kräfte, die das um jeden Preis verhindern wollen. Darum, wenn wir anfangen, uns nach dem auszustrecken, wenn wir anfangen, nach dem zu leben, dann wird immer Widerstand kommen. Und wir müssen noch nicht erstaunen, wenn der Widerstand aus den eigenen Reihen kommt. Es gibt ganz viele religiöse, so in christlichen Kreisen. Im Johannes 10, Vers 27, da lesen wir, wo Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Und wie es im Luther heißt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen, denn der Vater und ich sind eins. Das meint nicht eins im Sinn von identisch, sondern wir sind eins in Ausrichtung, eins in Absicht, eins im Ziel. Wir sagen das Gleiche. Es ist egal, ob du den Vater oder den Sohn hörst, reden letztendlich. Die sagen das Gleiche. Die sind einer Meinung. Darum hat ja Jesus den Vater können repräsentieren. Er hat gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Die Jünger haben gesagt, ja, zeig uns den Vater. Und Jesus hat gesagt, jetzt bin ich so lange bei euch. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ich bin das Bild vom Vater, so wie ich bin, ist der Vater. Darum, wenn wir auf Jesus schauen, wissen wir, wie der Vater ist. Das Wesen vom Vater ist, es geht nicht um die äussere Form, gell? Es geht nicht darum, ob er braune Augen hatte. Lange Haare oder kurze Haare und solche Sachen, das interessiert gar niemand. Es geht um die äußere Gestalt. Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Und möchte, dass wir wieder ins Ebenbild von Christus zurückverwandelt werden und all die Entstellung, die durch einen Sündenfall, durch die Sünde ist reingekommen, weggenommen wird. All die weise Mentalität aus unserem Herz, fortgenommen wird, ersetzt wird mit dieser Sohnschaft-Identität, mit dem Wissen, ich bin geliebt, ich bin angenehm, ihr das gelesen vorher. Nichts kann euch entreissen aus der Hand vom Vater. Da kann passieren, was will. Nichts kann entreissen. Der David hat das mal so gebetet, da können Berge fallen, das ganze Weltall kann ins Wanken geraten, aber meine Sicherheit, mein Fels, der hebt. Nichts kann euch entreissen aus der gewaltigen Hand von Gott, weder Leben und Tod, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Das ist das, was der Paulus im Römer sagt dort, gewaltig, oder? Und zum Schluss möchte ich noch 2. Korinther vorlesen, im Kapitel 3. Die Herrlichkeit des neuen Bundes, ab Vers 12. 2. Korinther 3, ab Vers 12. Da dieser neue Bund uns diese Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Wir sind nicht wie Mose, der sein Gesicht verhüllte, damit das Volk Israel nicht sah, wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes darauf verging. Doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Ja, noch heute sind ihre Herzen, wenn sie die Schriften Mose lesen, durch diesen Schleier verhüllt, so dass sie sie nicht verstehen. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und der Schleier, der da beschrieben ist, wo über einen unerlösten Mensch gekommen ist, wo nachher nicht mehr durch den Geist von Gott geleitet ist, sondern wo durch seine eigene Seele geleitet und regiert ist. Das ist nachher das Thema, das der Paulus sehr detailliert entfaltet. Wo er sagt, der alte, der gefallene Mensch ist von seiner Seele regiert. Von seinem Verstand, von seinem Willen und von seinen Gefühlen. Und der neue Mensch, der ist durch den Geist regiert. Und darum braucht es die geistliche Neugeburt. Die Wiedergeburt im Geist, dass der Geist kann lebendig werden, kann verbunden sein mit dem Heiligen Geist und kann regieren. Und der Kampf, den wir haben, ist immer wieder der Kampf zwischen Geist und Seele. Wer regiert jetzt? Und der Paulus schreibt hier, es ist wie ein Schleier. Unsere Seele kann das Geistliche gar nicht erkennen. Das ist wie die hört es, die sieht es, die liest es und sie versteht es nicht. Du kannst mit deiner Seele, mit deinem Verstand, mit deinem Willen, mit deinen Gefühlen letztendlich Gott nicht erkennen. Sondern es ist nur etwas, was durch den Geist geht. Darum muss der Geist wiedergeboren werden, müssen unser Leben neu gemacht werden, muss der Schleier weggenommen werden. Und der Paulus sagt hier ganz klar, jeder, der Christus glaubt, seine Hoffnung, sein Vertrauen auf ihn setzt, von dem ist der Schleier weggenommen. Darum können wir Gottes Willen erkennen. Darum kann Gottes Geist in unserem Geist wirken und darum können wir auch seine Stimme hören und können wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Glauben wir das? So verrückt, so wenn man so denkt. Also wenn ich so in meinem alltäglichen Leben hinschaue, denke ich manchmal, oh ja, aber das ist irgendwie nicht so gewaltig. Oder? Und gleich merke ich, die Ursache ist oft genau in diesem Kampf begründet. Seele, Geist, wer regiert eigentlich? Gebe ich wieder meine seelischen, fleischlichen Wünsche, treiben und was auch immer nachher und machen einfach, was die wollen, oder darf der Geist in mir innen regieren. Und das ist der Erziehungsprozess, wo wir alle noch drinnen stehen, wo eben einen Unterschied macht, ob ich noch ein Kind bin, geistliches, ein Unmündiges, auch wenn ich schon kann kommunizieren kann, oder ob ich schon in eine Reife hineinbekomme, wo ich sage, und das, was du siehst, Vater, das tue ich. Und da dürfen wir einander immer helfen. Das ist der Jüngerschaftsprozess, den uns Jesus zu ihnen gerufen hat und wo auch nie einfach fertig ist. Es geht nicht darum, dass wir dann irgendwann sagen können, ja, jetzt habe ich so die Reife erreicht. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben alle das schon erlebt, dass wir die Stimme von Gott gehört haben und dass wir das gemacht haben, was Gott gesagt hat, und wir haben gesehen und wir haben erlebt, dass der Durchbruch gekommen ist, oder? Haben wir das erlebt oder nicht? Ich glaube, es ist doch kaum jemand, der es nicht auch schon mal erlebt hätte. Vielleicht schon 10 Jahre her. Vielleicht dann wüsst ihr noch in diesem Sola, hören ja bei den Jungen, wo wir so die Gegenwart von Gott erlebt haben, wo wir die Wunder erlebt haben, wo wir die Krankenheilung erlebt haben. Aber jetzt ist halt der Alltag und jetzt ist alles wieder ein bisschen anders. Ein bisschen. Oder? Also wir haben ansatzweise, glaube ich, alle das schon erlebt. Und das soll uns ja auch Hunger und Durst geben danach, uns mehr ausstrecken und sagen, Vater, ich möchte also zu einem reifen Sohn werden. Und das bedeutet einfach, ich stelle mich dem Erziehungsprozess, ich stelle mich dieser Disziplinierung von meinem Vater im Himmel. Und das heisst nachher aber auch auf der irdische Ebene, ich unterstelle mir auch einem geistlichen Vater, einem geistlichen Mutter, einem Mentor oder wie man dem auch immer sagen will. Und lasse zu, dass mir auch jemand helfen darf, in meinem geistlichen Leben unterwegs zu sein. So wie sich Jesus auch seinen irdischen, sündhaften Eltern Maria und Josef ungeordnet hat, ihnen gehorsam war, treu war da drinnen, so dürfen wir auch lernen, irdische, fehlerhafte, geistliche Eltern zu vertrauen, ihnen nachzufolgen, ihnen ein Anrecht zu geben, unser Leben zu prägen. Wenn ihr die Sprüche weiterlesen, da gehört ihr immer wieder drinnen, das heisst, ein weiser Sohn achtet auf die Rede des Vaters. Ein Tor verwirft sie. Ja. Tor, das kann man ein schlecht übersetzen, ich weiß aber nicht, wie es übersetzt auf Berndeutsch. Ein Dumme, ein Törichte, gibt nicht so ein gutes Berndeutsches Wort. Oder das ist ein bisschen deftig, das ist manchmal ein bisschen unangebracht. Aber ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, noch einmal Ja zu sagen zu diesem Erziehungsprozess in seiner Jüngerschaft. Dass Gott uns aber auch ganz gewaltig ermutigen, dass er eigentlich eine Sehnsucht hat danach, uns als seine reifen Söhne und Töchter in die Geheimnisse von seinem Reich mit hineinzunehmen. Dass wir noch ganz, ganz viele Zeichen, Wunder, ganz viele Herrlichkeit von ihm dürfen empfangen. Danke, Vater, dass du so etwas Gewaltiges mit uns vorhast. Und dass wir nicht zu wenig sind. Nicht zu wenig gut sind, dass du die zu uns ganz stellst und uns deine Söhne und Töchter nennst. Egal wie reif das wir sind, du hast uns total lieb. Aber du sehnst dich danach, dass wir in dieser Reife zunehmen und dass du uns immer mehr von deinem Reich kannst anvertrauen. Und wir bringen dir die Armut, die wir manchmal haben, die so wenig von deinem Reich in unserem Leben und durch unser Leben sichtbar ist und wir wollen uns da demütigen. Wir sagen, form du unsere Herzen. Form durch unseren Charakter. Wir wollen es zulassen, dass die Erziehung an unseren Herzen von dir her geschehen kann. Wir wollen uns auch demütigen unter dir und wir sagen, wir brauchen es, dass du uns führst und dass du uns leitest. Danke, sind deine Pläne höher und grösser als unsere eigenen und hast du über jedem Leben einen gewaltigen Plan. Und dürfen wir deine Willen und deine Wege erkennen. Danke, dass du uns überreich willst segnen und dass du wirklich willst, dass wir deine Herrlichkeit widerspiegeln können. Wir bekennen dir, dass wir das selber überhaupt nicht machen können, nicht tun können, aber wir wollen dir einfach herhaben. Und sagen, da sind wir. Mach du dein Werk an uns. Amen.